Heute ist so ein Tag, man landet aus Griechenland und das Gepäckband geht nicht an.
Okay.
45 Minuten lang im BER, wie man sich den BER dann eben auch vorstellt. Also da bin ich heute, bin ich sehr nah an Uli Hoeneß, muss man sagen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, weißt du was, dann nehmen wir doch lieber auf diese Art auf, bevor ich noch so einen Bluescreen-Error habe. Und dann ist nach der Stunde alles weg. Sowas passiert ja. Es ist ja dann einfach Murphy's Law.
Das wird sehr, sehr, sehr blöd, ja.
Hast du mit Kanye West zusammen am Gepäckband gestanden, am BER?
Warum das denn? Ist er gerade in Berlin, oder was?
Ich nehme mich jetzt nur noch A's.
Die Idee ist ja eigentlich, der war neulich in Berlin und wie wir wissen, BER läuft ja noch nicht so richtig rund. 4 Stunden vorher soll man ja mittlerweile schon da sein, damit man irgendwie auch Glück hat, durch die Sicherheitskontrollen zu bekommen. Da dachte sich Kanye West natürlich, das gilt für alle, aber nicht für mich. Antwort des Flughafens, doch. Er verpasste seinen Flug daraufhin und machte das, was wir in solchen Situationen auch machen, fuhr zurück in die Stadt, ging noch ein bisschen shoppen und charterte derweil einen Privatjet, der ihn dann irgendwohin gebracht hat.
Na, immerhin, siehste. Berliner sollten viel mehr Privatjets haben, dann gibt es auch diesen Ärger nicht mit dem BER. Da wird man auch nicht Schlange stehen und so. Das
Ja.
ist das ja, ne?
Eben.
Ja.
Ja, aber ich
Eben.
kann dir als Berliner auch eins sagen:
Leute.
Der BER ist alles, nur kein Westflughafen.
Was haben Kanye West und Julian Reichelt gemein?
Sind geflogen?
Er hat ganz schön lange gedauert, bis sie fliegen konnten. Verstehst?
Oder mussten.
Sehr schön.
Bisschen spät geflogen,
Ja.
verstehst du? Ja.
Ja, aber wir machen es jetzt auch. Wir sind ja Fußball-MML, wir gehen ja mit dem Trend.
Ja. Ja.
Kanye West heißt jetzt nur noch Ye.
Ja.
Das heißt, Mickey heißt jetzt nur noch Ki. Mike ist schwierig, der heißt einfach nur noch Ik. Das wird
Gut.
insbesondere den
Sehr
Hessler
gut.
freuen. Und
Ja.
ich heiße ja nur noch Ass. Also willkommen zu Fußball-MML mit Ki, Ik und Ass.
Finde ich sehr schön.
Ich habe ja euch so lange nicht mehr live gesehen, also
Ja.
vis-à-vis, in
Ja.
persona, dass ich
Richtig.
vergangene Nacht in Griechenland noch von
Dich
euch
selber
geträumt
gestreichelt
habe.
hast beim Gedanken an uns.
Ich hab tatsächlich von uns als Fußball-MML geträumt
Oh
und es war
Gott.
irre. Und ich habe es mir sogar in Teilen aufschreiben müssen, um es nicht zu vergessen. Es war so fantastisch. Es war eine Fußball-MML-Live-Sendung. Ähnlich wie damals in der Elbphilharmonie waren wir nicht der Main Act, sondern es gab einen vor uns und einen danach. Und ähnlich wie in der Elbphilharmonie hat uns das nicht gut bekommen, weil die
Ja.
Band, also die Vorband, war eine Punkrock-Crossover-Ska-Band aus Mexiko,
Ah
die ihre
ja.
eigenen Fans dabei hatte. Und
Aha.
die Band nach uns waren Limp Bizkit, nur ohne
Oh
Fred
mein
Durst.
Gott. Oh mein
Aber alle
Gott.
haben auf Fred Durst gewartet. Und dann in der Mitte zwischen diesen beiden Acts haben wir probiert, über Fußball zu sprechen.
Ja.
Was so ungefähr so war, wie nach Frank Thelen über Fußball sprechen zu müssen, wenn eigentlich alle nur wegen Frank Thelen da sind. Und dann ist Folgendes passiert: Während du und ich, also Mickey und ich, standen da und haben es versucht, und Mike ist wie in Bielefeld einfach ins Publikum gelaufen.
Ja, das ist
Die
richtig.
wollten ihn dort aber nicht haben. Und dann hast du kurzerhand das Mikrofon genommen, Mickey, und hast gesagt: Pass auf, dann kann ich auch die zweite Hälfte von meinem eigenen Podcast machen. Bist in die Mitte getreten, plötzlich hörte man deine Stimme übers ganze Stadion. Das war so eine Mischung aus Rodeo-Festival und Strandbar. Und man hörte dich plötzlich überall, hast du angefangen, etwas zu moderieren. Und aus dem Off kam eine andere Stimme. Und plötzlich kam Wolfram Eilenberger in einem Geschirr an einer Seilbahn runter. Und zusammen habt ihr euren neuen Podcast vorgestellt.
Ah ja, okay. Es wird ja einfach immer besser.
Ich finde, Urlaub bekommt dir nicht gut, Lukas.
Aber wirklich.
Ich weiß, dass Micky kurz davor ist, da ein Drehbuch draus zu machen.
Es ist auf jeden Fall ein Drehbuch, das so schlecht ist, dass es auf keinen Fall bei Amazon Prime laufen wird. So viel kann ich schon mal sagen an dieser Stelle. Denn da läuft nur das Beste vom Besten, wie wir ja wissen.
Ja.
Gut, außer jetzt Dortmund gestern Abend. Aber bei Amazon Prime läuft Dienstagabend das Topspiel der Champions League live und exklusiv. Das wäre zum Beispiel am 2. ist das, ne? 2. November. Da gibt es dann wieder richtigen Fußball. Da gibt es FC Bayern gegen Benfica Lissabon. Gestern war ja etwas,
Ja, sag's ruhig.
das war ungefähr so schlecht wie der Plot, den Lukas uns gerade erzählt hat, oder?
Nur, dass du nie ins Publikum gerannt bist. Das ist der Unterschied gewesen.
Ja.
Stimmt, das hat ja Haaland nochmal versucht, aber selbst das hat in irgendeiner Form nichts geholfen. Also, nichtsdestotrotz sei darauf hingewiesen, am 2.11. läuft Bayern gegen Benfica Lissabon und zwar live und exklusiv bei Amazon Prime die Champions League, unter anderem mit Sebastian Hellmann, vielen, vielen Experten.
Man muss sagen, ich habe es mir angeschaut, sie haben ja mehr Experten, Field-Reporter und Kommentatoren als RB Leipzig-Mitglieder.
Das
Also
ist ein
da ist
starkes
wirklich,
Team, muss man
ja.
sagen. Absolut. Ja.
Und gute Leute dabei. Ich meine, Benedikt Hüwedes ist dabei, Mario Gomez, Matthias Sammer, Wolfgang Stark als Schiedsrichter. Also
sehr,
wirklich,
sehr gut.
Ein Top-Team. Ja. Jonas Friedrich als Kommentator. Also kann man echt ans Herz legen für alle, die Amazon Prime noch nicht haben. Einfach mal ausprobieren. Amazon Prime Video am 2.11. dann Bayern gegen Benfica Lissabon als exklusiver Service und dementsprechend live bei Amazon Prime.
Absolut.
Ich gucke ja immer zuerst Matthias Sammer und dann meine Lieblingsarztserie, nämlich Bad Cop, Good Doctor ist dann immer mein Abend.
Ah ja.
Bei Amazon Prime.
Ach, siehste, guck mal.
Es heißt übrigens Amazon Prime Video.
Feature, Amazon Prime Feature.
Also denkt euch, überall da, wo ich Amazon Prime gesagt habe eben, denkt euch bitte das Video dazu. Es heißt Amazon Prime Video.
Ja. Nicht Feature App, sondern Feature App.
Feature App.
So ganz leicht. Ja. Feature App.
Genau. Super. Mit was für einem Quatsch wir jetzt schon wieder, also jetzt mal abgesehen, also Amazon natürlich nicht, aber der Rest, mit was für einem Quatsch wir jetzt schon wieder 7 Minuten hier geführt haben.
Das ist richtig,
ja. Ja? Wollen wir anfangen?
Sehr gerne. Ich spreche unsere Hörerinnen und Hörer an mit einem Satz, den man sonst eigentlich nur als WhatsApp von Julian Reichel bekommt. Noch wach? Hm? Leute?
So. Noch wach? Eckplan.
Freunde, wir fangen an und ich sage Musik bitte. Damit herzlich willkommen zur 11. Episode Fußball MML. Heute wieder an unterschiedlichen Standorten. Ein Mann beispielsweise in Hamburg, der ist so talentiert, dass ich ihn auf jeden Fall irgendwann als Geschäftsführer der MML GmbH sehe. Das ist Micky Beisenherz.
Genau, ich bin noch privat für private Treffen buchbar. Scheidungspapiere habe ich immer in der Hosentasche. Ich grüße.
Das ist richtig.
Er ist der Mann, der mir nur in Träumen begegnet. Hier ist Mike Nöcker.
Und ich sitze idyllisch unter einem Olivenbaum. Muss man sich unter einem Olivenbaum küssen? Nee, das war ein Mistelzweig, ne? Also es ist auch egal. Hier ist der Mann und er ist wach, oder? Bist du noch wach? Lukas Vogelsang.
Ich bin leider wach. Ich bin leider aus diesem Traum aufgewacht oder wurde aufgewacht und kann nur sagen, Mike, sag mal, du bist ja jetzt unter die Mobster gegangen. Du bist ja in Sizilien, ne? Du bist ja Mafioso jetzt.
Ich bin jetzt Mafioso unter die Mobster, weil die immer klauen, oder warum?
Nee, so heißt das doch. So,
das ja, Sizilien, ja. Hallo, das ist, in Sizilien gibt es das Dorf Corleone, auf der sich die gesamte Pate-Saga begründet. Ne? Und da stellt er auch noch seine komischen Mobster-Fragen. Da drehe ich doch jetzt schon wieder durch.
Hast du jetzt schon wieder keinen Bock mehr, ne?
Ja, selbstverständlich, ja.
Ich sitze hier aber ganz schön, ehrlicherweise. Ich mache einen Open-Air-Podcast. Ich sitze hier auf einer Liege, gucke aufs Meer und unterhalte mich mit euch über Fußball. So schön kann das Leben sein.
Ja. Solange du dir nicht so angeschnitzte Orangenscheiben in den Mund steckst, ja, und Micky Beisenherz dann später einen Pferdekopf unter die Bettdecke legst, ist alles okay. Das ist doch alles okay.
Aber wo angeschnitzt? Ich bin angeschnitzt, weil mich gestern nämlich ein Hund gebissen hat.
Wirklich?
Dich?
Ja.
Den letzten beißen die Hunde, ey.
Ist das ja, so ist es. So ist es. Wollen wir jetzt
Wieso
schon
hat der Hund dich gebissen? Hast du ihn wieder mit dem Stock geärgert oder was ist da wieder los? Ja. So wie üblich, ja. Ne?
Ich hatte leider keinen dabei. Ich hätte mal einen dabei haben sollen.
Ich hatte wirklich einen Hund gebissen?
Ja, in die Hand, die ihn gefüttert hat.
Es kann nicht wahr sein. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten raus aus dieser Bredouille, in die wir uns hier schon wieder manövriert haben. Reden wir über den letzten, den die Hunde beißen, also über Leipzig gegen Lionel Messi, oder reden wir darüber, dass es mir scheißegal ist am Ende, wenn Haaland für 160 Millionen, wahrscheinlich geht er ja für 70, aber wenn der derzeit teuerste Spieler der Welt, er hat ja Mbappé abgelöst, der derzeit teuerste Spieler der Welt irgendwann Borussia Dortmund verlässt, weil der Nachfolger hat ja gestern getroffen, Haller von Amsterdam.
Yep.
So, ja, ja. Das ist meine, ist vielleicht schon die kühne These zum Anfang.
Kühne These, die kühne These.
Haller ist der neue Haaland.
Haller ist Haaland. Das ist die These von Lukas Vogelsang.
Und ich habe heute auch gelesen, dass Adeyemi ja auch bereits quasi sich so halbmäßig schon für Borussia Dortmund entschieden haben soll.
Oh, trotz der Verhandlungen mit den Bayern?
Ja.
Oh.
Das ist ja der neue Sebastian Kehl. Erst Handgeld kassieren, ne? Und dann doch zu Borussia Dortmund gehen und es dann zurückzahlen. So soll ja alles schon passiert sein, dass man sich mit den Bayern schon einig war und plötzlich in Dortmund am Phoenixsee gelandet ist. Aber hat nicht einer von den beiden, ich bringe sie immer durcheinander, Didi Hamann oder Lothar Matthäus, mit beiden hat Micky Beisenherz noch keinen Podcast, hat nicht einer von beiden gesagt, Adeyemi passt vom Fußball her viel, viel besser zu Borussia Dortmund?
Das war Didi Hamann, ja.
Super. Entschuldige, an dieser Stelle, lieber Lothar, wenn du uns zuhörst, es tut mir leid.
So, jetzt lass uns aber mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Das ist, vielleicht muss man das auch mal sagen, das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn wir alle so auseinandersetzen, also Hamburg, Berlin und Sizilien, da braucht man so ein bisschen so eine Anlaufphase. Mhm. Dann, ehe man sich versieht, steht es ja auch schon 0-2.
Ja, aber wer hat das Eigentor geschossen? Das ist ja die Frage. Also wer nimmt am Ende mannhaft stand, glaube ich, in der Süddeutschen. Freddy Röckenhaus schreibt ja über Borussia Dortmund für die Süddeutsche, glaube ich, irgendwie mannhaft oder so war das, dass sich Reus dann nach dem Spiel sofort gestellt hat und das Tor, also diese ganze Aktion und die Niederlage. Darf
man überhaupt noch mannhaft überhaupt noch so einfach schreiben, ohne dass man, sich dann schon wieder...
Ich habe da tatsächlich sogar kurz gezuckt. Ne?
Ja, ja. Also das ist eigentlich ein Attribut, das man heute auch nicht einfach mal mehr so schreibt. Weil was bedeutet das denn, Mama? Was möchtest du uns damit sagen? What the fuck, Freddy Röcker aus Ernsthaft? Mannhaft? Das ist toxische Männlichkeit, die sich wieder in Verlagshäusern abbildet, wie wir die gerade schon so auserlebt haben. Deabonniert, sage ich jetzt mal. Naja,
Entschuldigung. Mannhaft, er hat wirklich mannhaft und zerknirscht geschrieben.
Mann, zerknirscht, noch, ist ja noch schlimmer. Ja,
aber vielleicht reden wir mal nicht über mannhaft, sondern reden mal über die in Dortmund immer gern gehörte Mentalitätsfrage, wenn schon der Trainer seine Spieler sozusagen als den Anti-Kimmich, das ist jetzt frei interpretiert von mir, als den Anti-Kimmich darstellt, dann scheint es doch so zu sein, als dass gerade, ich meine, wenn man das gleichzeitig vergleicht mit dem 5-1 von Bayern München in Leverkusen, wo wir noch kurz überlegt hatten, jetzt wird die Bundesliga spannend, jetzt gewinnt Leser, warum nicht mal Leverkusen, dann heißt es irgendwie 5-1 und tschüss.
Das ist wirklich Wahnsinn.
So, aber es ist ja das, wir haben ja innerhalb von quasi von 2 Tagen, also am Sonntag die Demonstration der Mentalität und der Stärke von Bayern München gesehen und am Dienstag die Antidemonstration von Mentalität und Stärke von Borussia Dortmund. Da sieht man doch innerhalb von 48 Stunden den Unterschied.
Die Antidemonstration, das wird ja wirklich immer besser. Ja.
Naja, es ist halt so ein bisschen wie Rose gesagt. Er hat gesagt, wenn wir nach dem 0-2 eine Körpersprache haben, als wenn es schon 0-4 steht und dann sieht man Kimmich, der die Mannschaft immer wieder antreibt und nicht aufhört. Und das war eine ganz großartige Szene auch gegen Leverkusen in der zweiten Halbzeit. Da hat Kimmich irgendwie nach dem 1-5 völlig verzweifelt angefangen aufzudrehen, als würde seine Mannschaft 1-5 hinlegen, weil ihm das überhaupt nicht geschmeckt hat, dass sie dieses Gegentor bekommen haben. Also das ist ja absoluter Wahnsinn. Da steht einer, der kann das nicht ab, dass sein Team, das zur Halbzeit 5-0 führt, im Begriff ist, die zweite Halbzeit nach Toren zu verlieren. So, also das ist ja eine ganz eigene Arithmetik, die da in dem Kopf von Kimmich stattfindet.
Naja, klar. Ja, das ist die Mentalität, die einen dauerhaft an Platz Nummer 1 hält. Und was Borussia Dortmund angeht, war das natürlich ein Rückfall in überwunden geglaubte Zeiten, in der ein vergleichsweise aufholbarer Rückstand das Team so niederschmettern oder niederzuschmettern scheint, dass man sich dann gleich noch zusätzlich noch 2 andere fängt, weil man halt irgendwie schon aufgegeben hat. Das ist relativ bitter, das sich anzusehen, weil halt eben auch der Gedanke da war, das hätten wir jetzt eigentlich, also wir als Anhänger von Borussia Dortmund, müssten wir uns nicht mehr ansehen. Und jetzt das.
Aber vielleicht ist es auch gar keine Frage am Ende der Mentalität nur, sondern eben auch der Qualität. Also ich fange mal vorne an. Das heißt ja immer, Dortmund ist eine sehr, sehr junge Mannschaft. Die müssen sich noch finden. Rückschläge sind in diesen Kader eingepreist. Ja. Das hört man mindestens so lange. Und wir erinnern uns, wir sind ja jetzt 4,5 Jahre alt. Das hört man schon so lang, wie wir diesen Podcast machen. Mindestens. Mhm. Oder um im Ruhrgebiet zu bleiben, Minigins. Minigins. 4,5 Jahre hören wir, diese Mannschaft, die ist im Umbruch, die ist jung, da muss man denen auch sowas zugestehen. Auf der einen Seite werden sie dann gefeiert, wenn der 18-jährige Bellingham dem 21-jährigen Haaland in der letzten Minute gegen Mainz noch mit seiner letzten Kraft das 3-1 auflegt. Auf der anderen Seite sagt man, aber es gibt Rückschläge. So, und dann guckst du auf den Kader und sagst, aber wer stand denn da in der ersten Mannschaft? Hummels, Reus, Can, Witzel, Nico Schulz. Das sind alles Spieler, zwischen 25 und Anfang 30. Das sind gestandene Profis mit vielen, vielen Champions League-Spielen im Büchlein. Also greift dieser Erklärungsversuch zu kurz. Und dann kommt was dazu. Rose hat gesagt, Rose hat ja nicht nur gesagt, uns fehlt die Mentalität von Kimmich, er hat gesagt, wir haben schlecht gespielt, schlechte Raumaufteilung im letzten Drittel. So, und jetzt schaut euch die 5 Tore in den 37 Minuten gegen Leverkusen an, von den Bayern. Ja. Wo sind die, wo sind die erzielt worden? Eigentlich alle, soweit ich mich erinnern kann, in der Box, im 16er. Also nicht nur im letzten Drittel, sondern wirklich im letzten Teil des Spielfeldes. Also komplett antagonistisch zu dem, was Rose bemängelt, haben die Bayern einen Boxfußball unter Nagelsmann perfektioniert, der sie dann eben perfekt besetzt ins letzte Drittel bringt. Teilweise auch mit zwei, obwohl sie im Angriff sind, mit 2 bis 3 Mann in Überzahl.
Mhm. Ja.
Wenn wir das seit 4,5 Jahren jetzt schon darüber reden, dass diese Mannschaft nicht fertig ist, Minigens. Und du ja zu Recht gerade die gestandenen Profis, die ja auch ein bisschen was zumindest irgendwie von ihrem Handwerk verstehen, dann zitiert, dann frage ich mich, ich meine, sowas wie Mentalität frisst sich ja auch immer in die Mannschaft rein. Also wenn auf der einen Seite, auch wenn ich mich ständig darüber lustig mache, weil ich dieses Motto so abgrenzend und bescheuert finde, aber wenn alle quasi mir san mir vorleben, dann merkt man, und das ist meine Beobachtung auch, ich habe das Gefühl, die Mentalität jetzt der Bayern ist in den 4,5 Jahren, vielleicht ist das der bessere Gedanke, ist in den 4,5 Jahren immer stärker geworden. Also ist auch das immer gesteigert, weil ich weiß nicht, ob sie vor 3 Jahren beispielsweise oder vor 4 Jahren dieses Spiel in Leverkusen so klar gewonnen hätten. Ist auch nur eine These, aber nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl, die Mentalität bei den Bayern ist von Jahr zu Jahr immer größer geworden, immer mehr gestiegen, während bei Borussia Dortmund diese leichte Nicht-Mentalität, dieses leichte Underdog-Sein, dieses leichte eben doch nicht zur absoluten Top-Leistung, sprich zu Titeln und Ähnlichem fähig zu sein, das hat sich auch so gefühlt so ein bisschen da reingefressen und dementsprechend auch in die DNA dieses Vereins reingefressen.
Also dieses an guten Tagen sensationell sein und an schlechten Tagen halt, ja mei, so ist es halt. So, also der Glaube an die eigene Exzellenz ist nicht durchgängig vorhanden und vielleicht hat sich dann auch ein bisschen Bezug nehmend auf das, was Lukas gerade gesagt hat, sich das dann auch so festgesetzt, dieses, ja, sie sind halt auch noch alle sehr jung und das muss man denen auch zugestehen. Also seit Jahren wird denn dann den Jungen in Anführungszeichen auch mal ein schlechter Tag zugestanden.
Ja, so. Aber das ist so ein bisschen das Mehmet-Scholl-Syndrom. Man ist so lange der Junge, bis man aufwacht und man ist 29. Und irgendwo dazwischen hat man irgendwie die Karriere vergessen. Also ist nicht mitgekommen, weil man sagt, ja, man ist ja man hat ja noch Zeit. Auch Julian Brandt ist ja auch so ein Beispiel. Der hat ja noch Zeit, der ist ja noch ein Talent, ja. Aber irgendwann muss ja dann mal ein Reifeprozess passieren. Und witzigerweise haben die Bayern genau diesen Reifeprozess durchlaufen. Jeder Spieler für sich, zuletzt noch ein Sané nach den Pfiffen. Da ist der Reifeprozess im Zeitraffer zu sehen, allein in den letzten 6 Wochen. Also Spieler, die ja auch genau an der Kante immer waren, dieser Jahrgang 95, 96, die plötzlich aber jenseits der 25 sind, fast alle, und jetzt Verantwortung übernehmen, weil sie reingewachsen sind. Aber die haben den Schritt gemacht. Die sind plötzlich jetzt, nicht nur, weil sie aussehen wie der Hulk, also wir erinnern uns, als Goretzka plötzlich die Corona-Pause genutzt hatte, um ordentlich mal in den Kraftraum zu gehen. Das ist ja eine sichtbare Entwicklung. Bei Kimmich siehst du das, also niemand fragt ja mehr nach dieser Ahnenreihe, Ballack, Schweinsteiger etc., sondern da ist jetzt Kimmich und an seiner Seite ist der Adjutant, da ist Leon Goretzka und die sind da hineingewachsen. Aber die haben sich emanzipiert von den Generationen zuvor. Das sehe ich bei Borussia Dortmund nicht.
Naja. Ja.
Möglicherweise auch, mein Freund Markus sagt immer sprechen, denken. Also von dem, was ich gerade eben gesagt habe, entwickelt sich gerade in meinem Kopf was. Unter anderem, wenn wir den Anfang dieses Podcasts nochmal nehmen und sagen, beziehungsweise nochmal an den Punkt kommen, dass Adeyemi sich angeblich mehr Richtung Borussia Dortmund bewegt, dann ist das ja auch eine Message, weil man eben dann unter anderem eines liest zwischendrin, dass er das Gefühl hat, mehr Spielpraxis zu bekommen, als eben zweiter Stürmer hinter Lewandowski zu sein und da eben auf der Bank zu sitzen. So, und wenn dein Geschäftsmodell letztlich der beste Ausbildungsverein in Europa zu sein ist, dann kommst du ja nie in den Genuss, quasi eine Champions-Mannschaft zu sein, genau. Weil du ja immer Ausbildungsverein bist und du bist immer derjenige, der viel Platz und viel Raum für Talente gibt, was super ja. ist. Also was ja auch in guten Momenten und an tollen Tagen großen Spaß macht und sensationell toll aussieht, was aber eben dann eben dieses Quäntchen Restmentalität, dieses Quäntchen mehr Erfahrung, mehr Beißen, mehr Wollen, mehr Gier, halt eben nicht in deine Mannschaft genau. reinholt.
Also es ist ja mittlerweile auch so, weil du gerade von Adeyemi sprachst, dass ich Meldungen, in denen es dann heißt, Adeyemi zieht Borussia Dortmund vor, dass ich die so zur Kenntnis nehme, dass ich denke, echt, warum? So, und das alleine, da liegt ja schon der Fehler. Weil natürlich schätze ich den eigenen Verein über alle Maßen. Frage mich dann aber, warum so ein Spieler wie Adeyemi dann nicht zu den Bayern wechselt. Beantworte mir die Frage selbst. Und die kann nur sein, wegen der mangelnden Spielzeit. Denn die Spielkultur bei den Bayern ist ja nicht schlechter als bei Dortmund. Also das ist ja nicht wie früher, ja, wo man gesagt hätte, naja, du wechselst, wenn du zu den Bayern wechselst, dann machst du es vielleicht, ich lasse das Geld mal außen vor, ja, da machst du es vielleicht, um Meister zu werden. Aber bei Borussia Dortmund wird doch so toller Fußball gespielt. Jeder, der sich für Fußball interessiert, jeder Spieler, der muss doch zu Dortmund wechseln. Das ist ja bei den Bayern ja in der Form, ist diese Diskrepanz ja auch nicht mehr da. Ist ja nicht so, als würden die Kackfußball spielen, sind ja nicht die Dusel-Bayern. Die spielen hervorragenden Fußball. Also als talentierter Fußballer hast du da ja auch deinen Spaß. Das heißt, das einzige Argument, das zählt, ist die Spielzeit, dass hat dann oder das gibt dann vermutlich bei Adeyemi den Ausschlag. Ansonsten ist es natürlich genau das, was ihr sagt. Du hast da im Grunde genommen so eine Art irgendwas zwischen Kita und Vorschule, wo du dann nochmal ein bisschen rumtoben kannst und du wirst schon mal so ein bisschen ans echte Leben rangeführt. Und wenn es dann irgendwann heißt, so jetzt möchte ich aber gerne auch mal einen Titel holen, dann heißt es, Borussia Dortmund war eine schöne Zeit bei euch, was haben wir einen Spaß gehabt, aber jetzt gehe ich mal in die freie Wirtschaft. So. Ja, schade.
Man sieht die Grenzen daran, weil es ja eigentlich ein genialer Schachzug ist, muss man mal sagen, was in Dortmund gemacht worden ist. Wenn du irgendwie 200, 300, 400 Millionen Umsatz weniger hast als die Bayern, ist es ja eigentlich ein richtig genialer Schachzug zu sein. Wir setzen früher, als das die Bayern getan haben, auf junge, talentierte Spieler. Wir weiten das Scouting aus. Wir sehen Top-Talente wie Dembélé, wie Sancho, wie Bellingham. Wir Götze war ja im Grunde genommen der Anfang schon, was dieses Thema genau. Talente angeht. Ja. Das ist ja ein total geniales Geschäftsmodell quasi, weil du diese eben dann für 100, 120, 140 Millionen und so weiter und so fort verkaufen kannst. So. Ja. Aber du merkst halt, dir fehlt der Rest. Dir fehlt, um über die letzte Klippe zu springen und wirklich eine Champions-Mannschaft zu bauen, fehlt dir das letzte Puzzleteil, das du dir dann eben dann doch nicht leisten kannst.
Das ist in anderen Worten das, was Marcel Reif, egal welchen Doppelpass mit ihm oder Mann mit ihm in den letzten 4 Jahren gesehen hat, immer wieder gesagt hat. Er hat gesagt, um im Bild von Wolfram Einberger zu bleiben, die beste A-Jugend Europas, das wirst du dann auch immer haben. Ein aufregender Verein mit Talenten, aber es wird nie für den ganz großen Titel reichen. Du holst vielleicht mal den DFB-Pokal, aber Meister wirst du nicht und die Champions League holst du erst recht nicht mehr. Das ist ja auch klar. Das ist ja auch, wie gesagt, nochmal, das ist eingepreist in die Kaderzusammenstellung und in das, was Borussia Dortmund sein möchte und sein kann. So, jetzt bleiben wir doch aber mal bei dem, was Micky gesagt hat, weil ich das einen guten Gedanken fand. Dieses Aufregende geht zu Borussia Dortmund. Die spielen diesen Überfallfußball. Also das ist ja das, worauf die Hamann auch abzielt. Er sagt, das passt besser, weil die Bayern, das war ja auch immer das Argument gegen einen Wechsel von Timo Werner zum FC Bayern. Wo soll der da spielen? Auf dem Flügel gibt es Konkurrenz. In Neuner ist er nicht wie Lewandowski, der eben, wie wir gegen Leverkusen gesehen haben, auch aus keiner Chance ein Tor machen kann im 16er, sondern er braucht Platz. Den kriegen die Bayern in 90% ihrer Spiele in einer langen Saison nicht. Dortmund schon, weil dieser Fußball anders ist. Das heißt natürlich, Adeyemi, jeder, der diese Aktion gesehen hat, ich glaube in der 89. Minute war das in Hamburg gegen Rumänien, wo er einfach schneller war als alle anderen Spieler auf dem Platz. das war unglaublich, wo du einfach gesagt hast, okay, das ist vielleicht einer der schnellsten Stürmer Europas. Passt der schon zu den Bayern? Oder muss der nicht eben auch noch diese 2-3 Jahre in seine Entwicklung nehmen, um dann auch variabel zu werden in seinem Offensivspiel? Nur jetzt kommt's. Wenn du sagst, Borussia Dortmund bietet doch aber diesen Spielern tollen Fußball. Ey, nochmal, diese 37 Minuten, man muss die Bayern nicht mögen. Aber das war mit das Beste, was ich an Fußball in den letzten Jahren gesehen habe. Und diese ja. Spiele haben sie ja in letzter Zeit immer wieder. Jetzt mal ganz unabhängig und wirklich ohne parteiisch zu sein, ja. Aber als normaler Fan der Bundesliga, als jemand, der gerne Fußball schaut, das ist doch zum Zungeschnalzen. Also es ist ja. Also du guckst, wenn man gerne Fußball anschaut, gibt es im Moment zwei Mannschaften, die ich unglaublich gerne in der Offensive spielen sehe. Das ist Nagelsmanns FC Bayern München und Klopps FC Liverpool.
Ja.
Die beiden, das ist im Moment das Aufregendste, was du im Weltfußball findest. Und ja. Hier, noch ganz kurz, hat sich Franz Beckenbauer auch zu Wort gemeldet. Von dem hatte ich lange nichts mehr gehört. Hat gesagt, und der sollte es wissen, so gut habe ich die Bayern noch nie gesehen.
Ja, Wahnsinn.
Und ich bin ein strenger Kritiker. Und ich glaube, lass den Franz sein, ja, den Firlefanz. Aber er hat ja recht, das ist Perfektion. Wenn du 5 Tore in der Box schießt und du hast noch 3 Mitspieler neben und hinter dir, die auch noch einschussbereiter stehen, dann greift das gesamte System. Und das ist ja eben auch, die Bayern spielen aufregenden Offensivfußball, der wirklich auch Spaß macht.
Aber dann lass uns doch nochmal einen umgekehrten Punkt rausnehmen, den Lena Kassel im Daily, MML Daily kritisiert hat am Montag nach dem Spiel, dass nämlich ausgerechnet, und irgendwo ist das ja auch ein Thema Mentalität, dass die guten Mannschaften ausgerechnet immer gegen Bayern ihre schlechtesten Spiele abliefern. Also Leverkusen ist super gegen alle, außer gegen Bayern. Dortmund ist super gegen alle, außer gegen kleine Gegner und gegen Bayern. Und da ist natürlich System Leipzig dahinter, auch. Da ist natürlich was drin. Leipzig genauso, die halt, wo man immer wenn du denkst in der Bundesliga, so jetzt kommt es endlich mal zu einem Topspiel, jetzt kommt endlich mal eine Mannschaft wie Leverkusen, wie Dortmund oder wie Leipzig, die mit den Bayern vielleicht dann doch auf Augenhöhe spielen kommen, dann werden sie in einer Preisklasse aus dem Stadion geschossen.
Wahnsinn, ne?
Dass du echt denkst, das kann doch nicht sein. Gleichzeitig gewinnt aber Frankfurt gegen die Bayern. Und irgendwo dazwischen muss doch die Wahrheit sein, um auch mal sozusagen eben nicht die Hosen voll zu haben, sondern auch gegen die Bayern bestehen zu können.
Ja, ich glaube, ich hatte ja so ein bisschen in der letzten Folge geunkt, dass ich gesagt habe, dieses blöde Wortspiel hier, der Schuss vor den Bub, aber dass natürlich diese Niederlage gegen Frankfurt für die Leverkusener zum schlechtesten Zeitpunkt kam. Also weil die Bayern einfach, die sind ja unglaublich gefräßig, was sowas angeht. Das heißt, sie stolpern zu Hause und dann sind sie so dermaßen in ihrer Ehre verletzt als Mannschaft, dass die hingehen und sagen, pass auf, in 2 Wochen geht's gegen Leverkusen, die pissen uns gerade ans Bein, die spielen geilen Fußball, alle feiern die schon wieder, dann lass uns denen doch mal ganz kurz zeigen, wer hier die Nummer 1 ist. Und dann gehen die auf den Platz und dann schießen die 37 Minuten lang aus dem Stadion. Wie Mike sagt, in einer Preisklasse, wo du dann ja wirklich auch als Fan anderer Mannschaften nur ins Staunen und ins Schwärmen geraten kannst.
Eigentlich müsstest du ja, wenn die Bayern gerade bei irgendeinem Verein in der Regel ja sowas wie 1-2 verloren haben oder so, musst du eigentlich schon den nächsten Verein, der gegen die antreten muss, musst du eigentlich schon nachts in deine Gebete einschließen. Weil du weißt, die kriegen es dann natürlich gleich richtig. Ne?
Ja, so. Es ist eine klassische Machtdemonstration. Und die beherrschen sie. Und ganz kurz, ich höre Mike atmen, aber jetzt nochmal Mentalität Borussia Dortmund hin oder her. Aber ist nicht in den 4,5 Jahren MML auch etwas passiert, dass einfach diese Schere zwischen den Bayern und dem Rest der Liga einfach noch mehr auseinandergegangen ist? Ich habe ganz am Anfang der Saison die Leipziger mit einem Haifischgebiss verglichen und habe gesagt, wenn ein Spieler geht, holen die halt einen neuen, dann holen die halt den nächsten aus Salzburg. So, jetzt erinnern wir uns. Was haben wir vor 4 Jahren gesagt? Mensch, wie soll das werden mit den Bayern? Ribéry weg, Robben weg. Wer soll denn dann, also die werden ja nie wieder die Flügel-Bayern werden, wie sie es mit Robbery waren. Heute Gnabry, Sané, Coman. Und du sprichst nicht mehr über Ribéry und Robben. Dann war die Frage, wie soll denn Alaba ersetzt werden in der Form aus dem Champions-League-Sieg? Ja, plötzlich spielt Niklas Süle, so wie Niklas Süle nun mal spielt, wenn er unter Nagelsmann spielt. Und Upamecano wurde einfach aus Leipzig geholt für 40 Millionen. Das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Sie haben eben die Mittel. Wenn Flick geht, kommt Nagelsmann. Wenn Alaba geht, kommt Upamecano. Wenn Robben und Ribéry gehen, kommen halt Gnabry, Coman und Sané. Das sind dann eben auch die Bayern.
Ja.
Weil du gerade gesagt hast, die Schere geht auseinander, ne? Zwischen Reich und Arm. Da habe ich natürlich eine Idee. Wie wäre es denn für die Bayern mit Vermögensabgabe und Tempolimit?
Das wäre eigentlich genau. Also Vermögensteuer für die Bayern finde ich total gut. Fantastisch. Oder? Ja, Tempolimit natürlich auch, ist klar. Aber Vermögensteuer für die Bayern finde ich extrem gut. Ja.
Die müssen einfach, die haben genug Geld. Ja. Also muss man ja auch mal sagen, ja. Das reicht ja, was die haben. Da kommt man ja, da kriegt man ja eine warme Mahlzeit auch für die ganzen Angestellten. Ja. Da können die doch einfach mal 25% abgeben. Wie
fantastisch. Wird ja wohl mal drin sein.
Ja, das hat mir noch gefehlt, ja. Das mit der Arno jetzt hier Tempolimit, ja, und Vermögensteuer. Ja, drehen die denn jetzt mittlerweile alle durch, ja? Das liegt an dem ganzen Seitan, ja, den Dingel. Bitte, ja, das ist alle wahnsinnig geworden.
Das sind die militanten Veganer. Ja,
ganz genau.
Ich bin mir nicht sicher, ob Seitan nicht einer von den Spielern war, die Magath damals zum FC Bayern geholt hat.
Meine ich auch, das, ja.
Ich bin mir nicht sicher. Ich hab
ja,
da
Seitan, immer. Das klingt nicht umsonst schon so wie Satan, ja. Das kommt ja nicht von ungefähr. Mann. Schön, es geht auf Veganer los.
Ist das wirklich war das eigentlich die schlechteste? War das eigentlich die letzte Schlagzeile, die Reichelt noch machen
ich glaube, durfte? Ja. Bevor er, nee, wobei, da ja, war ne? er, glaube ich, schon, da hat er noch so, als sie ihn aus dem Büro gezerrt haben, hat er noch so mit so einem ausgestreckten Zeigefinger noch so auf Print gedrückt. So, als letzte Amtshandlung. Lasst mich.
Und möglicherweise wollte er jemandem gefallen. Das ist ja auch eine eher weichere und eher emotionaler.
Aber auch herrlich, ja. Die sind ja, wenn man da einmal was gegen Veganer sagt, die sind ja militant. Und nur um den Gegenbeweis anzutreten, wurde natürlich direkt bei Twitter von komplett links Twitter einmal links und rechts abgesaut, damit auch ganz klar der Beweis angetreten wurde, dass Uli Hoeneß zumindest mit dieser These ja gänzlich falsch liegt.
Übrigens, kannst du ja mal bei Lukas Vogelsang nachfragen, weil es ist natürlich sehr einfach, Veganer als militant zu bezeichnen, aber sag mal was gegen die Bayern in einer öffentlichen Talkshow, was dann passiert. Ungefähr das Gleiche.
Ach, das ist aber muss es aber, also nochmal, zwischen Effenberg, Basler und Hoeneß zu sitzen und zu sagen, die Bayern können ja auch mal ein paar Spiele am Stück verlieren, das war eine außerkörperliche Erfahrung. Außerkörperliche Erfahrung der anderen Art ist übrigens, ich kann sagen, nach dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende hat Hertha nicht nur 9 Punkte in der Tabelle, sondern wir sind auch der neue inoffizielle Football Club World Champion.
Oh, Donnerwetter.
Und halten den Titel.
Auf der PlayStation, oder?
Nein. Mickey weiß das, weil er den Begriff, oder einer von euch beiden hat den Begriff mal eingeführt in diesem Podcast vor vielen, vielen Monaten. Ich sage nur Boxsport Linealmeister.
Ach, was wird das denn nochmal gleich?
Also es ist aus dem Boxen und es gibt wohl ein
komisch,
paar...
Komisch, dass ich den Begriff auch nicht kenne. Also wenn einer von uns beiden den sich ausgedacht hat und du nicht kennst...
Vielleicht hat Lukas Vogelsang noch einen anderen Podcast.
Nein, ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen, da ging es darum, dass sozusagen, jetzt kannst du mal, Mike, pass auf, einfache Rechnung. Jetzt überleg doch mal, die Bayern wären Weltpokalsieger und St. Pauli gewinnt gegen die. Was ist dann St. Pauli?
Dann sind sie Weltpokalsieger-Besieger.
Und wenn dann St. Pauli verliert gegen den Verein, sagen wir mal gegen Jahn Regensburg, was ist dann Jahn Regensburg?
Ja, Weltpokalsieger-Besieger-Besieger.
Genau. Und diesem Prinzip folgen ein paar Fußball-Nerds, die haben zurückgerechnet seit 1862, seit dem ersten Duell in irgendeiner inoffiziellen englischen Liga, haben sie gerechnet. Und es sind über 5000 Spiele in dieser Datenbank. Also mit sowas wird man dann wahrscheinlich Praktikant in der RAN-Datenbank später.
Ja.
Und es ist so, dass immer dann der Nächste, der den Titelinhaber schlägt, halt der Titelinhaber ist. Und der Titelinhaber war jetzt ganz lange natürlich der ehemalige Champions-League-Sieger und deutsche Meister FC Bayern. Mhm. Wahrscheinlich haben sie irgendeinen Hochkaräter in der Champions League geschlagen, Barcelona oder weiß der Geier, und halten den Titel aber schon sehr lange. Dann wird Bayern München von Frankfurt geschlagen. So, jetzt schlägt Hertha Frankfurt und ist inofficial Club World Champion. So lange, bis sie entweder, und jetzt wird's kurios, am Wochenende gegen Gladbach verlieren, dann wäre Gladbach unofficial World Champion der Clubs, aber nur so lange, bis sie gegen die Bayern spielen, weil dann könnten die Bayern ja wieder Club Champions werden. Wenn aber Hertha Gladbach schlägt und den Titel behält, könnten sie ihn im Pokal gegen Preußen Münster verlieren und dann wechselt dieser Titel in die dritte Liga und da bleibt er erstmal. So, dann bleibt er auf Monate hinaus im deutschen Fußball. Weil ja Preußen Münster nicht international antritt. So, aber so lange.
Die Geschichte ist ungefähr, wusstet ihr eigentlich, dass das Gegenteil vom Gegenteil das Gegenteil vom Gegenteil ist?
Siehste?
Also so ungefähr komme ich mir gerade bei dieser Geschichte
vor. Schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Hertha muss jetzt diesen Titel verteidigen gegen Gladbach am Wochenende. Fertig.
Okay, sehr gut.
So.
Ah, das ist doch die Nettobotschaft im Grunde.
Das ist die Nettobotschaft. Wir wollen ja noch mal ein bisschen Club-Champion bleiben. So inoffiziell, ja, wie das ist, mir scheißegal. Ich wollte nur mal so ein bisschen in dieses Bayern-Dortmund-Ding einbrechen. Wollte euch aber auch noch mal Stichwort Orschhaxen vom Müller-Thomas sagen.
Ja.
Diese Tore, ich fand das so großgroßartig, dass ich glaube, das 1:0 durch Lewandowski und das 3:0 durch Thomas Müller hat noch mal gezeigt, ja, wie geil, wie großartig beide Fußballer und wie wichtig beide Fußballer auf ihre Art sind, ja, für den FC Bayern, auch exakt, in der Box, aber wie unterschiedlich,
ja, ja,
sie den Fußball interpretieren.
Wahnsinn,
der eine,
ne,
nimmt die Flanke direkt mit der Hacke und lenkt sie absichtlich ins Tor. Der andere hält irgendwie, und keiner weiß warum, die, ja, Wade rein und buxiert ihn auch in der Box über Radetzky. Und man kann sagen, beides sehr geile Tore, aber das eine ist großes Können und das andere ist irgendwie Raumdeuterei.
Ja, in beiden Toren manifestiert sich das gesamte Sein des jeweiligen Spielers, ne? Irgendwie auch toll. Und beide, und das ist ja halt eben auch das, was du sagst, am Ende sind beide ähnlich effizient. Schon toll.
Ja, aber wirklich, du kannst die ja parallel laufen lassen. Ähnliche Situation, nur Seitenverkehr.
Genau.
Und Müller hält halt irgendwie irgendwas, irgendeinen Körperteil rein. Und Lewandowski macht es halt absichtlich mit der Hacke.
Ja.
Und es war schön. Ich habe mir das mehrfach angeschaut deshalb.
Ja, es ist wirklich, wirklich absolut beeindruckend. Ganz toll. Ja, ja, schon schön. Ne? Also nicht so schön, wenn man bedenkt, dass es halt einfach die Bayern sind und nicht der eigene Verein. Aber mei, dann müssen wir heute auch. Ja? Es ist jetzt ja auch eh schon scheißegal.
Und auch nicht so schön wie in Intimrasur.
Ja.
Vorausgesetzt, sie ist von Manscaped.
Bring mich um, ey.
Warum denn? Warum bringst du mich um?
Ich habe einfach Angst, aber mach einfach weiter. Ich genieße
ja,
jetzt
es
einfach.
Es wurde ja, es gibt ja mal unterschiedliche Arten. Also zum Beispiel der ehemalige Chefredakteur der Bild, der wurde rasiert auf eine Art und Weise, wie es ihm jetzt nicht so angenehm war. Und hatte auch quasi dann, also er hatte vorher schon in der Öffentlichkeit die Hosen runtergelassen. Und mit Manscaped wiederum, da zum Beispiel stellt man fest, wie angenehm und vergleichsweise gefahrenfrei das Ganze vonstatten gehen kann. Ne?
Richtig, ja, man schneidet sich nicht.
Genau.
Also weder in den eigenen Finger wie bei Reichelt, um in dem Bild zu bleiben.
Richtig.
Man tut sich nicht weh,
genau,
es tut nicht weh,
genau,
sondern es hat einfach eine Klinge, die Skin-Safe-Technology hochmodern, fortschrittlich und halt eben auch total sicher macht mit eben einer Keramikklinge. Alles ist wasserdicht und dementsprechend ist es eigentlich das Beste, was dir bei der Intimrasur passieren kann. Und zwar gibt es nämlich von Manscaped unter manscaped.com, Escaped schreibt man sich mit C, also M-A-N und dann S-C-A-P-E-D.com, gibt es den Lawnmower 4.0.
Das ist wirklich unglaublich.
Für die Mauer und Shaker.
Nein, für den John Terry in deiner Dong-Abwehr. Ich kann es nur immer wieder sagen. Wusstet ihr, kurzer Exkurs, dass Julian Nagelsmann in der Jugend John Terry gerufen wurde?
Warum das denn?
Nein. Ja.
Weil er so ein toller Verteidiger war, oder was?
Er soll wohl eine Ähnlichkeit gegeben haben. Was weiß ich denn? Habe ich irgendwo aufgeschnappt.
Ah ja,
so, und apropos aufgeschnappt.
Ja.
So.
Zurück zum Thema, zum aufgeschnappten Thema.
Genau,
also,
Sie hören Mike Nöcker, der mit sehr glatten Oliven in Italien sitzt.
Ich habe gestern wirklich in diesem
Zusammenhang...
Ja, ist ja gut, Entschuldigung. Ich schweife ab, warum eigentlich? Also, manscaped.com, dazu gibt es einen Gutscheincode, MML heißt der. Dort bekommt ihr 20% Rabatt und kostenlosen Versand auf eure Intimrasurartikel. Es gibt sogar von Manscaped zwei Geschenke, nämlich zum einen wirklich top sitzende Boxershorts.
Ja.
Ein Kulturbeutel, alles drin und dran und ein Performance Package 4.0. Also guckt euch mal den Lawnmower 4.0 an mit LED-Licht, mit hochmoderner Keramikklinge, mit allem, was es braucht. Wasserdicht ist das Ding auch noch, um eben eine sichere und
super. Was ist jetzt wasserdicht? Das Teil, mit dem du rasierst oder das Teil, was da rasiert? Also da muss man jetzt auch mal vorsichtig.
Das ist Mickey, aber das ist genau das, ja, warum ich so Angst habe vor der Manscaped-Werbung,
ja,
von
recht,
Mike Nöcker,
ja,
weil da immer ein Rattenschwanz dran hängt.
Ja, das ist absolut richtig, das stimmt. Ja, das ist richtig, hat er recht.
So, möchtest du lieber Koro-Werbung machen? Micky, ist dir das lieber?
Micky, erzähl uns doch mal was.
Naja, Bitte, also Koro, ich versuche ja gerade jetzt mal so ein bisschen, ich bin ja also geradezu verliebt in die Acai Bowl und stelle übrigens auch immer wieder fest, wenn ich in anderen Geschäften bin, wenn es nicht gerade Green Trees in Düsseldorf ist, dass die Acai Bowl nicht so gut ist wie die, die ich selber zu Hause mache. Ne? Weil da halt einfach das, was ich dann von Koro bekomme, halt eben das Acai Pulver oder auch die Mandelmilch und die Chiasamen, die ich da reinmache und dann die ganzen Trockenfrüchte und die Nüsse, alles, was ich von denen bekomme. Vielleicht bin ich auch einfach sehr großzügig mit dem, was ich mir da selber hinstelle. Das mag natürlich auch sein. Aber da tut mir leid. Also alles, was ich bei der Koro-Drogerie gekauft habe, das stellt mir am Ende eine bessere Acai-Bowle hin, als das, was ich woanders käuflich erwerbe. Ich werde mich jetzt aber auch mal wieder an einer Matcha-Bowl versuchen, was ja auch wahnsinnig lecker ist. Ne? Man nimmt halt einfach nur so ein bisschen Matcha-Pulver, muss man vorsichtig sein, sonst wird es zu bitter. Und das mit nur wenigen Handgriffen, also man muss ja ganz klar sagen, wenn ich das kann, ja, dann kann es jeder. Und seitdem ich Koro benutze, werde ich ja teilweise, ich bekomme Beschlafungsangebote, die kriegt man in der Form eigentlich sonst nur, wenn man Chefredakteur der Bild ist. Und dann aber auch ohne das jetzt, also, ne? Also es ist einfach toll und ich habe Koro sehr, sehr, sehr viel zu verdanken. Wirklich, ja.
5% gibt es mit dem Gutscheincode MML auf korodrogerie.de. Ja. Testet es und seid so erfolgreich, entweder wie Micky Beisenherz oder wie Julian Reichelt.
So.
Oder ihr ernährt euch einfach.
Ist wahrscheinlich genau die Art von Slogan, die sich unser Werbepartner vorstellt, ne? So, oder?
Ja.
Denke
ja,
ich mal. Ja.
Ja. Ich komme ja aus der ja. Werbung. Insofern, ich weiß
nicht. Mike höchstpersönlich mit dem Rasierer wieder rausschneiden hinten raus. Ich kenne euch doch. So vorne alles reinstopfen und uns wirklich perplex ja. Und, aber ich glaube, flabbergasted, sagt der Engländer, zurücklassen. Mich und Micky und dann einfach weitermachen, ne?
Ja.
So uns wirklich, also wir kommen ja immer
wieder. Knarrt denn da eigentlich im Hintergrund? Das ist die Künstler, meine Sonne von Mike oder was ist das?
Das ist meine Liege.
Das ist eine Hollywood-Show. Der Mann
könnte durchdrehen, ey.
Das ist Wahnsinn, ne?
Meine Liege, wenn ich das schon höre.
Der sitzt da wirklich. So wie Captain America am Ende seiner Zeitreise
ja.
In so einer Hollywood-Schaukel, graue Haare,
ja.
Ja, hat sein Leben gelebt, sitzt da irgendwie auf seinem Alterssitz in Sizilien. Und in so einer Hollywood-Schaukel und es knarrt die ganze Zeit. Das ist doch Wahnsinn.
Ich liege bei meinem Freund Paul mit Blick auf den Ätna auf einer Liege und mache mit euch Podcast und hab's schön hier. Gönnt mir das. Einfach mal gönnen. Man muss Jönne könne.
Machen wir mal was anderes. Da die Bundesliga ja gelaufen ist seit dem Wochenende, ja? Und da ihr meine Linealmeister-Geschichte auch nicht so wundervoll fand wie ich selbst, und weiterhin auch nicht euch involviert in meine persönliche Traumdeutung, habe ich euch mal was anderes mitgebracht. Am 29. November, glaube ich zumindest, wird der Ballon d'Or, quasi der Weltfußballer, verliehen. Der Titel des Weltfußballers.
Ja.
Und es ist in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen eine hitzige Diskussion, ausgehend von der Insel entbrannt, ob denn die üblichen verdächtigen Weltfußballer werden soll, also oder den Ballon d'Or gewinnen soll als bester Fußballer der Welt, Messi, Ronaldo oder eben Lewandowski in der Form seines Lebens, oder ob es nicht mal jemand Neues sein sollte, vorgeschlagen höchstpersönlich von seinem Trainer Jürgen Klopp, Mo Salah.
Ja, der ist mir ja schon lange irgendwie als jemand ich sag aufgefallen, ja super dämlich, aber es ist natürlich seit langer Zeit ein Fußballer, der sich dafür ein ums andere Mal empfohlen hat. Also klar, absolut. Auch gar nicht so überraschend, wo man sagt, oh Donnerwetter, das ist ja wirklich mal eine kühne These. Sondern klar, also Mo Salah, ja, sehr gut.
So ein bisschen, du bist der Sven Mislintat von Fußball MML.
Diamantauge.
Diamantauge, dieser Mo Salah, der wird mal einer.
Hör
mal,
ich bin so ein Typ wie dieser, wie heißt er da hier, der Musel hier, Dingens da, von Stuttgart, der bei Dortmund war. Ich bin der Zementauge, verstehst du? Wo ich hinguck, da ist aber, da kannst du ein Haus aufbauen, verstehst du? So sieht er nämlich aus. Genau zum Beispiel auch hier dieser Dingens da von, wie heißt er da? Na, Liverpool, ne? Vom Klopp da, der eine. Was ist das da für einer? Hier mit die Pharaonen. Ja, und das ist ein guter Mann, ist das. Der wird, was kriegt der denn? Ballon, ne? Was für ein Ballon denn da? Ja, aber den kriegt er. Und das werde ich mich persönlich für einsetzen, mit all meine Power, die ich zur Verfügung, die mir steht. So, ich habe gesprochen.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Also Mo Salah auf jeden Fall. Ich habe noch zwei weitere Namen gelesen.
Ja.
Benzema.
Benzema.
Das ist ja der Lena ihr Favorit.
Ja.
Und Chiellini.
Ja, klar. Nach diesem Jahr auch eine sehr gute Idee. Benzema alleine schon aufgrund seiner langen Jahre, in denen er auf so hohem Niveau performt. Also sind alles gute Vorschläge, die für sich genommen alle sehr gut begründbar sind. Gerade auch Chiellini, also nach dieser Europameisterschaft. Klar, also ich meine, Verteidiger haben ja seit Cannavaro auf der Weltbühne ja nur noch selten Glanz erfahren. Und wie gesagt, also wenn Cannavaro 2006 Weltfußballer werden kann, dann kann natürlich auch Chiellini 2021 den Ballon d'Or bekommen. Logo.
Vor allen Dingen, weil die Frage bei diesen Titeln ja auch immer ist, was hat der Spieler gewonnen in dem Jahr?
Genau.
Also es ist ja natürlich so, Messi und Ronaldo waren meist über Titel erhaben mit den Nationalteams, weil sie oft die Champions League gewonnen haben oder einfach an 75 Touren in einer Saison nicht vorbeikommen konntest als Jury. Und weil es natürlich auch die beiden als Aushängeschilder sehr, sehr wichtig waren. Aber eben ist natürlich bei Chiellini die Sache, er ist halt der die Italiener zum Titel geführt hat. Es hat sich ja auch schon, der italienische Titel hat sich ja auch schon niedergeschlagen in der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres. Also auch dort hat ja ein Italiener triumphiert. Also deswegen glaube ich, das ist tatsächlich diese Saison ohne Titel, ist tatsächlich das, was gegen Mo Salah sprechen könnte. Mhm. Wenn es so allein jetzt quasi um den Status, also aktuell, jetzt im Oktober 2021, wie gut ist der Spieler? Welches Level hat er erreicht? Da würde ich Jürgen Klopp im Moment recht geben. Beweisführung, man muss nur das Spiel gegen Manchester City sehen. Also wir reden von dem Manchester City. Und ja. Mo Salah geht da in den 16er für einen Sololauf,
ja,
als wäre das eine unterklassige Mannschaft im Ligapokal. Dann gegen Watford das Tor, wo der, ich glaube, das war der Kommentator von The Zone oder so, der sich überhaupt nicht mehr eingekriegt hat, weil er gesagt hat, die können nichts, oder auch Sky, ich glaube, kann sogar Sky gewesen sein, die können nichts gegen den machen. Der ist da und der macht mit 5, 6 gestandenen Premier League-Verteidigern, was er will, und hat jetzt, glaube ich, in den letzten 11 Spielen Pokal über wettbewerbsübergreifend immer getroffen. Also er ist natürlich in der Form seines Lebens. Wenn man das bei Lewandowski sagt, muss man es bei Mo Salah auch sagen. Und ist natürlich unglaublich, also es ist unglaublich schön auch anzusehen, das Spiel. Also es sind ja nicht nur die Tore, es sind ja auch diese Steckpässe auf Firmino oder Mané. Also wenn Mané trifft, hat ja auch meist Salah seine Füße im Spiel gehabt. Gleiches gilt für Firmino-Tore. Und dieses Dreizack, mit dem sie ja auch die Champions League gewonnen haben, funktioniert halt wieder so wie vor 2 Jahren, als sie Champions League-Sieger geworden sind. Und das ist einen großen Anteil daran hat natürlich diese individuelle Klasse von Mo Salah. Aber ich bin auch bei euch, dass ich sage, ja, wenn Italien Europameister wird, könnte vielleicht auch ein Italiener Weltfußballer werden.
Auf jeden Fall lässt Salah ja die Spieler wie Slalomstangen stehen, was mich eigentlich nur an den jungen Ingemar Stenmark erinnert.
Was?
Ich bin wirklich der Älteste von
an
euch.
Wen?
Ne? Ich merke das schon.
Ja, was für eine Inge? Wer ist denn Inge aus Dänemark? Was ist das? Ich habe so einen Film, habe ich damals mal, als ich noch in der Videothek gearbeitet habe, habe ich den unter der Ladentheke, habe ich den für teuer Geld verliehen. Inge aus Dänemark. Der ging ab ohne Ende. Ne? Von Private. Die Älteren werden sich erinnern. Inge aus Dänemark. Hör mal. Ich bin jetzt gerade, pass mal auf, die Silke ist gerade drüben in der Pommesbude. Du musst jetzt mal ganz schnell, muss mal Inge aus Dänemark, habt ihr den noch da? Ich sehe den nämlich, der Hänger, der ist ja jetzt gerade nicht da vorne, da habt ihr vielleicht noch gar nicht wieder einsortiert. Mal, mach mal ganz schnell, pack mir eine schwarze Tüte ein, Inge aus Dänemark. Jetzt sieh zu.
Ist ein Kopf rot wie ein Pölser geworden.
Ja,
sieh.
Ja, meiner ja nicht. Ich habe ihn ja nicht ausgeliehen, ich habe ihn ja verliehen. Ich habe ja in der Videothek gearbeitet. Zu mir sind diese ganzen Sittenfiffis Typen wie du, die sich nur allerdings altersgemäß angezogen haben, damit sie in der Öffentlichkeit nicht so auffallen, sind bei mir gewesen. Sie sind vorstellig bei mir geworden und haben sich dann Filme geliehen wie Inge aus Dänemark beispielsweise. Ja. So, wer ist denn das jetzt?
Also,
Inge aus Dänemark.
Das war doch bestimmt ich sag mal Skifahrer, oder?
Wirklich einer der bekanntesten Slalom, mehrfacher Olympiasieger im Slalom. aus Schweden.
Ach, die, der schwedische Rosi Mittermeier.
So.
Der schwedische Rosi Mittermeier, genau. Genau so ist es.
Genau, Mike, du sprichst mir aus der Seele und Micky auf seine Art auch.
Ja.
Wenn Jorginho Europas Fußballer des Jahres werden kann, dann kann doch Chiellini auch Weltfußballer werden. Da sind wir uns doch einig, oder? Ja,
sicher.
Darauf wollten wir doch jetzt einfach in die letzten 10 Minuten hinaus.
Das ist
und trotzdem
richtig.
Erfreuen wir uns natürlich an der Grandezza von Mo Salah, der ja, die habe ich extra heute nochmal gegoogelt, Spitzname Mo Salah. Er wird genannt die vierte Pyramide. dabei finde ich viel geiler die Sphinx, ja. Nur mit Torriecher.
Ja, das ist so.
Auch schön. Ja.
Auch schön.
Aber so, ich bin übrigens von unserer von
und weißt du, warum Fan? Die Verteidiger eben alle nichts anhaben konnten? Er ist nämlich Tutange immun, verstehst du? Mein Gott. Ja, es tut mir wirklich leid.
Ja. Die waren alle
Pharaonen. Und da kommt der Mo Salah, der Ägypter, der Pharao, zum Nofretet-Atet mit den Verteidigern im 16er und netzt dann großartig ein.
Weißt du auch, warum der Solo so gut hinkriegt, ne? Ägypter nicht ab.
Aber es ist schön zu wissen, dass er Tutange immun ist in Corona-Zeiten,
wo
wir gelernt haben, dass tatsächlich die Premier League die am wenigsten durchgeimpfte Liga in Europa ist.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Ja. Deswegen wechselt wahrscheinlich Wout Weghorst auch demnächst dann irgendwie, was weiß ich, ne? Na, irgendwie so ein Wolverhampton Wanderers oder sowas. Ne?
Nach Newcastle.
Newcastle, ja, oh Gott.
Alle gehen jetzt nach Newcastle.
Oh Gott, das wären wirklich noch finstere Zeiten. Das wären noch finstere Zeiten.
Das ist ja,
meine
ist,
lieben Freunde.
Wunderbaren Tweet gesehen, als Barcelona hat ja gerade mit Pedri verlängert. Das ist dieser ganz junge Spanier, der bei der Europameisterschaft alle Spiele gemacht hat und auch ähnlich wie Bellingham in Dortmund auftritt, als wäre er seit 42 Jahren Profifußballer auf Champions League Niveau. Und die haben ihm ja eine Ausstiegsklausel in den Vertrag geschrieben, weil bei Barcelona ja niemand aus irgendwas lernt. 1 Milliarde. Und da schrieb einer bei Twitter drunter, gut, dann kann Newcastle den ja jetzt kaufen. Und ich sag, das ist jetzt ein ganz guter Gag, aber auch nur deshalb, weil da leider ein ganz großer Funken Wahrheit drinsteckt.
Allerdings.
Ja. Aber wir wissen ja, um es nochmal zu sagen, ne, wir wissen ja, dass es in jedem spanischen Vertrag mit einem Fußballspieler eine Ausstiegsklausel geben muss. Also insofern ist es natürlich ein Mondpreis. Aber man hat auch mal gedacht, der Mondpreis wird für Neymar mit 220 Millionen eingetragen. Und dann along came PSG.
Aber Mondpreis ist ganz richtig, wenn man sich so die Entwicklung im Fußball anschaut. Ich habe nämlich jetzt gelesen, im Wissenschaftsteil der Zeitung, der Mond entfernt sich jedes Jahr ein Stück weiter von der Erde. Und so ist es ja.
Ach, nimmt selbst der schon Abstand von uns, oder was?
Ja, und so ist es mit dem Fußball und den Fans ja auch.
Ja, absolut.
Das stimmt.
Ja.
Auch der Mond hat keinen Bock mehr auf Fußball.
Selbst der Mond sagt, weißt du was, Kinders, komm, lass gut sein. Ja.
Der Mond hat aber neulich gesagt, irgendwie guck doch einfach die zweite Liga. Das ist spannender als die Bundesliga.
Ja, aber der Mond, der hat sich zuletzt auch von den falschen Sachen ernährt. Der Mond hätte mal ein bisschen mehr von Koro essen sollen, denn was ich beobachtet habe, ist, der Mond ist aufgegangen. Verstehst du? Ja.
Aber Micky, das halte ich für Mondpropaganda.
So, endlich sind wir wieder in Topform.
An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal der Hinweis, dass unser Hörer Miranda Blech auf Instagram mich darauf hingewiesen hat, dass selbst bei Bild, ich weiß nicht, ob das jetzt unter den neuen Chefs anders ist, aber selbst bei Bild bekam der FC St. Pauli ohne Probleme 7 Minuten Talk in Reif ist live. 7 Minuten wurde über den FC St. Pauli.
Muss man der Fairness halber sagen, sie versuchen natürlich wahnsinnig viel Strecke zu machen bei Bild TV, um nicht über das eine Thema reden zu müssen. Im Zweifel da sagen sie ja dann, was haben wir sonst noch? Ah ja, komm mal.
Das ist aber die Sendung, wo irgendein Sportchef Marcel Reif gegenübersteht. Beide dürfen sich eine Müllermilch aussuchen und dann müssen sie die erstmal schütteln.
Das ist absolut richtig, ja.
Und ich, ganz ehrlich, Mike, wir haben schon viel Quatsch gemacht, Micky und ich, aber hast du uns beide Müllermilch schütteln sehen in diesem Podcast irgendwann?
Nein.
In dem Moment, wo wir beide da sitzen im Studio in Hamburg, vielleicht schon nächste Woche, und schütteln eine Müllermilch, dann kannst du auch 7 Minuten über St. Pauli sprechen. Aber
das
nur dann.
Nein, aber das ist der Unterschied. Bei Bild, bei Reif ist live, wird 7 Minuten lang eine Müllermilch geschüttelt. Und ich habe Manscaped.
Du, wir können nach allem, was wir wissen, sehr froh sein, wenn bei Bild einfach nur eine Müllermilch geschüttelt wird. Von daher müssen wir da alle demütig und dankbar sein und sagen, ja, komm, ist okay. Ne?
Wie hat eigentlich Euter Fürth gespielt?
Gott. Ich habe auf jeden Fall am Wochenende, dachte ich, jetzt weiß ich, so ist das. Wenn man sich quasi wie der FC Bayern der zweiten Liga fühlt, weil innerhalb von 7 Minuten schoss der FC St. Pauli beim ersten FC Heidenheim 3 Tore. Mhm.
Und wer traf, lieber Micky Beisenherz?
Simon Terodde! Nein, ich zweifle immer Simon Terodde. Nein, Burgnaller!
Ja, so.
Natürlich.
So, doch nicht beim FC St. Pauli.
Nein, ich weiß, immer wenn ich jetzt zweite Liga und Treffen höre, dann denke ich natürlich sofort an Terodde. Immer wieder es,
ich Terodde. Ich habe gelesen, der sportliche Leiter beim FC Schalke hat gesagt, Simon Terodde ist eine Galionsfigur. Wir möchten mit ihm verlängern. Er soll das Aushängeschild des neuen FC Schalke werden. Das ist natürlich ein total verwegener Plan, weil normalerweise schießt Terodde die Mannschaft in der zweiten Liga zum Aufstieg und dann geht er meist zum nächsten. Er ist ja Söldner, was das angeht. Er ist ja ein Söldner für Aufstiegstore. Und es heißt zwei Dinge. Entweder denken sie wirklich, dass Terodde bleibt, oder sie haben es auch schon einkalkuliert, dass sie doch nicht aufsteigen, trotz Terodde.
Möglicherweise habe ich auch, aber jedenfalls genau das Gleiche gedacht. 25 Spiele braucht er auf jeden Fall, dann verlängert sich der Vertrag automatisch. Nehmen wir an, das kriegt er hin.
Das ist bei.
So, das habt ihr ja schön hingekriegt. Nein, dass wir pass auf, nicht
ich möchte das. Wie war denn das? Weil ich habe das gesehen. Sie haben dann 3 Tore geschossen in 7 Minuten, während eine Müllermilch geschüttelt wurde oder so. Irgendwie so war das ja. Da entsteht gerade was, oder? Jetzt bleiben wir mal wirklich beim Thema St. Pauli. Ist das ein Strohfeuer? Oder ist da wirklich gerade eine Mannschaft, die theoretisch der VfL Bochum, also was das sein kann in dieser Saison, was der VfL Bochum in der vergangenen war?
Letzteres. Also da entsteht was, in der Tat. Und ich kann wirklich, und jetzt lassen wir das mal, und ihr könnt auch frotzeln und so weiter, ist alles
werden
in Ordnung.
Werden wir.
Und ja, es ist meine Mannschaft, aber wenn ihr Lust habt, tut euch einfach mal ein Spiel an.
Vom ja, komm, dann gehen wir mal zusammen hin. Ist ja jetzt auch egal.
So, weil wir sind 6 Stunden. In einem umgebauten Regionalexpress von Leipzig nach Bochum gefahren, zu dritt, um uns Hertha Bochum anzuschauen.
Ja, eben.
Uns kann man nichts vorwerfen. Wir sind Hardcore.
Ja, was ist denn mit Sonntag, Freunde? Gehen wir Sonntag zusammen zum FC St. Pauli gegen Hansa Rostock.
Kann ich nicht. Wann ist das?
Kann ich auch nicht. Das ist der
13:30.
Aber nicht. Warum nicht? Weil ich im Ruhrgebiet bin.
Ja, und ja, dann lass das doch mal. Ja,
ich besuch meine Familie, du gottloses Schwein. Ne? Ich fahr extra in Pott.
Das mach ich doch auch
extra,
nicht.
Ja, weil da ja auch keiner auf dich wartet. Ich fahr dahin am Samstag, weil ich die bestimmt 4 Wochen nicht gesehen habe. Das ist ungewöhnlich lange für mich. Also fahre ich jetzt extra in Pott, um die ganze Familie mal zu besuchen. So sieht's nämlich aus.
Hatten Sie auch diesen wirren Traum mit der Mariachi-Band und Wolfram Eilenberger, weil Sie Ihre Familie so lange nicht gesehen haben? Ja, und ich kann nicht, lieber Mai, weil ich mit dem Kollegen Nils Stratmann bei der Litcam auf der Frankfurter Buchmesse, um über mein Buch zu sprechen.
Altehrwürdig, wunderbar, sehr schön.
Ich besorg's mir auf jeden Fall am Wochenende richtig. Und zwar wirklich, ernsthaft?
Weil er glatte Klöten hat.
Freitagabend Paderborn gegen den Hamburger Sportverein, am Samstag Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund und am Sonntag FC St. Pauli gegen Hansa Rostock.
Ja.
Alles im Stadion.
Ich bin da, wenn der im Moment inoffizielle Clubweltmeister Hertha BSC den Titel gegen Gladbach verteidigt, im Berliner Olympiastadion. Es ist das Abendspiel. Es ist das Topspiel. Ja? Das möchte ich euch mal sagen. Bei uns in Berlin, da machen wir es nicht mehr drunter. Jetzt, wo wir Frankfurt geschlagen haben und Clubweltmeister sind, da haben wir dann sofort das Topspiel am Samstagabend. Und Sonntag ist dann leider Buchmesse. Sonst wäre ich zu dir in die Loge gekommen.
Hier kommt übrigens gerade der Hund, der mich gestern angefallen hat und mir meine Hand zerfleischt hat. Caruso, ne? Jetzt guckst du hier so schön und treu durch die Gegend. Der Hund heißt Caruso und man denkt irgendwie, den kann man streicheln. So, der ist ein bisschen gemütlich und der hat auch einen lustigen Schwank und eine schöne Geschichte zu erzählen. Mitnichten. Er beißt. Ich hab so geblutet, Kinder.
Heißt der, gib ihm doch den Spitznamen Suarez. Ist doch
Suarez heißt er. Ja, das ist sehr gut. Sehr gut,
einfach
oder?
Suarez.
Ja, finde ich gut.
Ist er Hund?
Süßes oder Suarez heißt es ja dann. Mike steht dann Halloween, steht Mike dann überall vor der Tür mit dem Köter und sagt, Süßes oder Suarez?
Jetzt schleimt er sich sogar bei mir ein und legt sich neben mich hier auf die, Der weiß, du weißt genau, was du gemacht hast gestern, ne? Suarez.
Ja, gut, aber Mike, man muss natürlich der Fairness halber sagen, wenn du deinerseits mit dem, sag mal, frisch polierten untenrum dir alles da unten mit Chappi einreibst und hoffst, dass Suarez dir dann gefällig ist, da verstehe ich, dass die Natur aufbegehrt. dass die Fauna sich gegen ihren Dompteur und Unterdrücker erhebt. Und da bin ich ganz auf Seiten von Suarez. Suarez, hör nie auf, deinen einsamen Kampf zu kämpfen. Du musst das nicht tun, wenn du das nicht willst.
Ne? So ist es. So, Leute.
Aber, also, reicht's aber jetzt? Komm,
ganz ehrlich, gut. So viel kann doch kein Mensch aus einer Sendung rausschneiden. Also das ist doch,
ja.
Das ist doch
Wahnsinn. Aber man muss versuchen.
Wir wurden übrigens gebeten,
ja.
Mal wieder den Spieltag zu tippen. Und da kann ich nur sagen, kleiner Cliffhanger, das machen wir dann ab nächste Woche.
Ja, das mal.
Und dann geht es auch um das Spiegel-Interview mit Benedikt Höwedes nächste Woche.
Ja, natürlich, der Amazon Prime-Experte ist.
So,
ja. da schließen
wir. Dann haben wir letztlich alles zusammen.
Fantastisch.
Und ich erzähle natürlich auch, wie es war in Paderborn gegen den HSV, in Bielefeld auf der Alm gegen Borussia Dortmund und Amelanteur beim Spitzenreiter der zweiten Liga.
Aber das will ich doch wohl meinen, wenn du Stadion-Hopping in dieser Güteklasse machst.
Ja.
Und ich wurde noch gebeten,
ja.
diese 40 Sekunden brauche ich jetzt noch, von den Kollegen aus München, vom Stadion an der Schleißheimer Straße.
Mhm.
Es gibt jetzt Tickets für die Lesung. Ich lese dort ja am 12.11. in München, Stadion an der Schleißheimer Straße. Es gibt Tickets für 10 Euro unter stadionandderschleißheimerstraße.de oder einfach reservieren unter info@sadss.de.
Okay.
So, Lesung, Zeitlupen. Denn der Fußball schreibt die besten Geschichten.
Hättest du nicht Lust, auch mal in Wolfsburg zu lesen?
Ey, wenn die mich lassen, Autostadt, ich komme.
Mhm.
Ja, möglicherweise am 10. November.
10. November?
Komm, machen wir das einfach fest.
Micky, keine Panik, ich höre die Panik. Micky, eventuell, ich lese am 10., ja. Wir haben Sendung am 11.
Lass uns das festmachen. Ja. Pass auf, ich versuche dir Folgendes zu organisieren. Du kriegst den PK-Raum, da wo ansonsten Hansi Flick sitzt, mhm. und lass dich da lesen am Tag, bevor wir dann am 11.11. live in Wolfsburg die Volkswagen-Tailgate-Tour gemeinsam bestreiten.
Du weißt aber, was passiert, wenn man Männer wie mir den PK-Raum in Wolfsburg gibt. Da mache ich natürlich wie Klaus Augenthaler, stell mir die Fragen alle selbst und gehe einfach wieder nach Hause.
Ja, wunderbar.
So, das ist doch, was man im PK-Raum in Wolfsburg macht.
Aber das machst du, hier machst du doch im Podcast auch nichts anderes.
Hey, pass auf, und du, was meinst du, warum du in meinem Traum
bist? Aber seid ihr jetzt langsam fertig? Dann kann ich doch gehen jetzt, ne?
Müsste gehen?
Ja. Mit Zeit.
Müsste.
Ja, im Gegensatz.
Wo musst du denn jetzt noch hin?
Ja, ich habe noch zu tun.
Hä? Du hast doch einen neuen Podcast mit Wolfram Eilenberger, oder?
Ja, nur in deinen Träumen, mein Herz. Ja. So. Also.
Gut, ich werde heute.
Freunde.
Pass auf, dann gehe ich jetzt, weil ich muss nämlich auch los, weil ich habe heute Abend das erste Mal nach 2 Monaten wieder Autorenfußballtraining. Wiedereinstieg nach Pause.
Ja.
Wolfram Eilenberger wird auch da sein. Ich freue mich sehr drauf. Jungs, es war. Ich kann nicht sagen, es war schön, aber es war interessant.
Es hat stattgefunden.
In der Tat.
Also.
Ciao, Tutti.
Ciao, Tutti.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.